Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Halbfinals der UK Championship in York stehen fest und unfassbarerweise ist Judd Trump der Einzige, der die Serie dieser Saison noch fortführen kann, dass es noch keinen Doppelturniersieger gab. Auch ist es das erste Halbfinale der UK Championship seit 2009, in dem nur vormalige Turniersieger dabei sind und es ist ein durchaus hochklassiges Halbfinale. Wie das zustande kam und was wir so uns davon erwarten, darüber werden wir heute sprechen hier beim sehr frühen Samstagmorgenbrunch mit Kati Hartinger. Moin!
Morgen, Christian! Du, ich muss sagen, ich habe gestern mich ein bisschen geärgert, dass ich vergessen habe, noch was anzusprechen, nämlich, dass jemand geschrieben hat, und das fand ich eine coole Idee, es gäbe doch noch nie einen besseren Zeitpunkt gegeben für ein England, UK versus Asien, China Turnier, wie es in anderen Sportarten ja manchmal üblich ist, mit den verschiedenen Ländern quasi als Teams, weil ja jetzt auch so viele so gute chinesische Spieler da sind. Und jetzt dachte ich mir, das besprechen wir einfach heute und jetzt haben einfach alle chinesischen Spieler im Viertelfinale verloren, was so ein Bild ist, was man ehrlicherweise aus den frühen 2020ern kennt, oder? Als dann mal wieder die Diskussion groß war und oh, gewinnen jetzt nur noch chinesische Spieler Turniere, nee, die sind im Normalfall dann immer im Viertelfinale alle ausgeschieden spätestens und jetzt haben wir bei der UK Championship irgendwie das Revival davon, heißt natürlich nichts und ich bitte dich, wir haben chinesischen Weltmeister, ne, auch andere Turniersieger schon mittlerweile gesehen, also bitte nicht überbewerten, um Gottes Willen, aber irgendwie so hat mich das so ein bisschen daran erinnert, an die Situation von vor ein paar Jahren.
Du meinst quasi so eine Art Lever oder Ryder Cup so Europa, genau. versus Rest der Welt oder so. Ja, ja. Klingt eigentlich ziemlich cool. Könnte man mal machen. Man könnte auch den World Cup mal wieder zurückholen. Auch das wäre eine gute Idee, fände ich.
Ja, Zypern immer prominent vertreten und sowas. Ne? Das war schon auch immer eine Gaudi irgendwie. Das ist schon wahr.
Ja, eigentlich eine coole Idee. Könnte man mal drüber nachdenken. Also ich gehe mal davon aus, dass keiner drüber nachdenkt, solange sich Saudi-Arabien nicht bereit erklärt, da 2 Millionen reinzubuttern. Gut, ist ein anderes Thema. Lass uns vielleicht lieber über die Halbfinalisten von York sprechen. Und du hast schon gesagt, gestern war nicht unbedingt der beste Tag für die Chinesen, aber es war ein guter Tag für ehemalige Turniersieger dieses Events, nämlich für Judd Trump zum Beispiel, der gut gegen ebenfalls einen ehemaligen Turniersieger dieses Events gewonnen hat, aber der hat sich nicht unbedingt so angestellt wie ein ehemaliger Turniersieger dieses Events. Und wenn ich jetzt nochmal ehemaliger Turniersieger dieses Events sage, dann werde ich ein bisschen bekloppt. 2-0 hat Ding Junhui geführt und Judd Trump hat in diesen beiden Frames 14 Punkte mitbekommen und auch nicht wirklich gut gespielt. Dann hat Ding Junhui auf dem Weg zum 3-0 nicht ganz so gut ausgesehen. Judd Trump kam mit einer 73 ins Match. Ja, und Ding Junhui meinte, da komme ich nicht mehr so richtig ran jetzt. Das Match ist gelaufen.
Schon, oder? Wie der vor einer 73 da zusammenzuckt und dann sich einfach komplett aus dem Match verabschiedet, ist schon saulustig. Ich find's brutal lustig, Christian. Ich find's auch immer sehr amüsant, dann bei Social Media, ne, die Ding Junhui-Fans zu verfolgen, ja. Frames 1 und 2, eine 89, eine 83. Ich möchte auch betonen, nicht nur 189 und eine 183, aber natürlich sehr schön anzusehende Breaks. Ja, wieder der Spielball wie mit dem Zirkel gezeichnet auf dem Tisch unterwegs. Und natürlich hört man sofort Sachen wie Ding ist zurück in Topform. Ja, Ding jetzt Top-Favorit auf den Turniersieg. Wird er Weltmeister dieses Jahr? Es muss doch jetzt passieren. Ja, wirklich immer dieser totale Hype um Ding Junhui, wenn der mal 2 Frames lang gut spielt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich hole mein Popcorn raus und amüsiere mich dabei. Denn dann passierte das, was jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert ist. Judd Trump, der hat es nicht so leicht, in das Match reinzukommen und hat dann auch nachher im Interview gesagt, dann habe ich mal einen Ball gelocht und dann direkt einen Kick. Na super, bedankst du dich auch. Aber er hat sich eben reingebissen, hat eine 73 gespielt, hat sich auch den 4. Frame geholt und Judd Trump mittlerweile, der kann so ein bisschen damit leben, wenn jetzt nicht die ganzen hohen Breaks aufeinander folgen. Und das finde ich eigentlich cool. Und der musste das nur noch runterspielen, weil Ding Junhui sich selbst aus dem Match abgemeldet hatte. Hat dann auch noch eine 91 rausgeholt im sechsten Frame, aber er hat halt einfach dann 6 Frames in Folge gewonnen. 6 Frames in Folge und Ding Junhui saß so daneben, ja, hat mal so 30 und nur ein bisschen Punkte gesammelt. Der 7. Frame war tatsächlich nochmal knapp, okay, aber da kam nichts mehr von den nennenswerten Breaks, da war von der 89 überhaupt nicht mehr zu träumen bei Ding Junhui. Und wieder mal sieht es von außen so aus, als würde er gar nicht mal irgendwie kämpfen. Das klappt irgendwie nicht heute und das ist auch okay. Also das ist schon, also ja gut, wie man davon Fan sein kann, ich weiß es nicht, aber ich fand es unterhaltsam aus Sicht von Judd Trump.
Ja, es ist, der Kampfgeist von Ding Junhui war ja noch nie jetzt ehrlicherweise seine Riesenstärke, aber in den letzten Jahren fällt das ja durchaus auch mehr auf und vor allem auch, dass er sich nicht nur relativ früh mit einer Niederlage anfreundet dann anscheinend, sondern dass er dann auch so eine relative, ach naja, ach, dann ist es so, Haltung auch danach, nach dem Match hat. Also er ist jetzt nicht wirklich enttäuscht oder sauer oder was auch immer. Das ist schon sehr merkwürdig für jemanden, der so viele Titel in seiner Karriere geholt hat. Also es wirkt manchmal phasenweise fast so ein bisschen Mark Williams mäßig, aber nicht mit dessen Lockerheit und also nicht die Lockerheit am Tisch dann auch noch bestens abzuliefern, sondern eher so die Mark Williams Haltung, ach, eigentlich habe ich alles in meiner Karriere erreicht. Und das hat er ja eigentlich noch nicht.
Nee, genau, weil einen WM-Titel hat er noch nicht. und ein paar andere Sachen würden sich auch jetzt in der Statistik mal wieder ein bisschen besser machen bei ihm. Ja, der wirkt für mich halt wirklich wie jemand, der schon unfassbar viel Geld mit diesem Sport verdient hat. Und das habe ich Ding Junhui immer vorgeworfen, dass er halt nicht der Typ war, der ein Turnier wie das Paul Hunter Classic supported hat. Einmal war er da. Der für mich immer den Eindruck gemacht hat, als wäre er extrem durch das Geld motiviert. Und ja, jetzt hat er genug davon offensichtlich. Also so wirkt er auf mich immer, auch basierend auf Sachen, die ich schon gehört habe und eben basierend auf seinen Nicht-Auftritten bei Turnieren, die Auftritte von Stars wirklich auch gebraucht haben. Genau, also von daher ja, hat er das jetzt gestern irgendwie wieder mit so einer lauwarmen Leistung bestätigt. Und ja, wie gesagt, ich tue mir zunehmend schwer zu verstehen, weshalb man davon Fan ist. Also während so einem 89er-Break verstehe ich das schon irgendwie, auch wenn es mich selbst nie so abholt wie ein 89er-Break von jemand anderem. Aber so dieses Ganze, so, also nee, naja gut. Aber viele Leute finden ja auch sehr sympathisch. Das sagen ja wirklich Backstage alle. Also alle Experten, Kommentatoren, sind da immer wieder, was für ein netter Typ Ding Junhui ist und wie auf dem Boden geblieben. Also das, für mich passen da viele Sachen, die ich über Ding höre, auch irgendwie nicht zusammen. Aber es ist ja auch ganz egal, was ich über den denke. Weil, ja, er hat eine sehr erfolgreiche Snooker-Karriere gehabt, die jetzt so ein bisschen wirklich am Austrudeln ist und finde ich nicht mehr für viel Freude sorgt, aber bei den Fans vermutlich trotzdem.
Noch kurz ein Wort zu Judd Trump, bevor wir zu den anderen Matches kommen. Ich glaube, wir sind uns jetzt relativ einig, der ist zurück. Also ich meine, klar, der hat 2 Finals erreicht, Northern Ireland Open, Champion of Champions, aber diese beiden Finals ja noch mit seinem neuen, jetzt wieder alten Kö, und war ja komplett nicht zufrieden. Jetzt steht er hier im Halbfinale der UK Championship auf dem Weg zu seiner Titelverteidigung, wenn es denn klappen sollte. Und es muss klappen, denn die Serie muss ja beibehalten werden. Also der ist wieder da, wo er hingehört.
Ja, absolut. Hat, finde ich, ein sehr gutes Interview gegeben nach dem Match. Judd Trump hat sich in den letzten mehr als 10 Jahren wirklich von jemandem, von dem ich eigentlich nichts hören wollte, entwickelt zu jemandem, dessen Post-Match-Interviews und überhaupt Ansichten ich mir sehr gerne anhöre im Snooker, auch wenn ich nicht alle davon teile. Hat da jetzt sehr persönlich über seinen Spielstil, na, über seine Art, in den Stoß zu gehen, geredet und über das, was das dann auch wieder mit dem Kö zu tun hat und so weiter. Fand ich ein sehr cooles, unaufgeregtes Gespräch im Eurosport-Studio. Hat mir gut gefallen. Und Judd Trump, ja, der denkt gar nicht so groß über Sachen nach, ne, sondern gewinnt hier einfach. Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht gegen Ding Junhui. Und ich bin gespannt, wie es im Halbfinale weitergeht. Aber du sagst es schon, die Serie muss halten.
Die Serie muss halten, aber das wird nicht einfach, denn das Lineup im Halbfinale ist stark. Schon sein Halbfinalgegner heute ist Neil Robertson und mit dem hat er ja durchaus auch noch eine Rechnung offen, was die UK Championship angeht. Wir erinnern uns an das dramatische Finale zu Corona-Zeiten, war das ja noch, als Judd Trump diese Pinke da verschossen hat und die ihm ja den Titel gekostet hat. Neil Robertson musste mehr kämpfen als erwartet gestern gegen Pang Jung-Shu und das war ein sehr kurioses Match. Nicht unbedingt, weil Neil Robertson irgendwie schlecht drauf war oder so oder weil Pang Jung-Shu miserabel gespielt hat. Nein, das war ein kurioses Match, weil Neil Robertson beim Stand von 5:1 und einer Führung, bei der Pang Jung-Shu bereits 3 Snooker benötigte, eigentlich schon mit den Gedanken im Post-Match-Interview war und auch sein konnte und sich Pang Jung-Shu dann entschlossen hat, nö, eigentlich habe ich noch ein bisschen Bock.
Das war so cool, Christian. Dann hat die Zaubershow von Pang Jung-Shu angefangen. Es war so cool. Und der zeigt auch mal wieder, du musst das Match nicht gewinnen, um der Held des Tages zu sein. Ja, Mama ist stolz, wir alle sind stolz. Pang Jung-Shu, was für ein Comeback, was er da gestartet hat. Hatte den ersten Frame noch gewonnen? Und dann ging die Neil Robertson-Show los. Ja, ja, wir kennen es. Das war toll. Pang Jung-Shu, da lief echt nicht viel zusammen. Er hatte irgendwie den Spielball so gar nicht unter Kontrolle. Ich habe mich ein bisschen an Ben Wollaston erinnert gefühlt. Und dann Neil, da mit der 111, ne, zum 5:1. Und dann spielt er eben noch eine 63, insgesamt bei 72 Punkten. Pang Jung-Shu braucht 3 Snooker. Und dann fängt er an. Also, ja, er kann die erste rote lochen. Und dann landet der Spielball so ganz komisch hinter den kleinen Farben und schon klar, dass er da irgendwie hin wollte, weil Gelb sehr verführerisch nach oben an der Bande lag, um sich dahinter zu verstecken. Aber er musste eigentlich Pink spielen und das war dann sehr, das war echt unmöglich. Und dann hat er überlegt, macht er das Double oder nicht? Nee, der stellt sich an den Tisch, locht diese Pink. Also das ist schon, da musst du schon die Physik und die Winkel und so weiter wirklich ausreizen. Das sah nicht wirklich machbar aus der Fernsehperspektive. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Und dann legt er einen Snooker hinter Gelb. Ne? Also das war wirklich, da hat er sein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Also da hätte alles passieren können. Ich habe erwartet, dass da schon Konfetti von der Decke fliegt, wie perfekt der hinter Gelb lag. Es war so ein toller Snooker. Und dann aber, Christian, ich bin mal kritisch, aber auch irgendwie das extrem Vertrottelte von Neil Robertson. Weil nochmal, Pang Jung-Shu braucht 3 Snooker. Das heißt, wenn Neil Robertson nicht rot trifft, ja gut, dann geht's halt weiter. Ne? Und dann muss er erstmal nochmal 2-mal hinter diese Gelbe finden, weil es gibt ja keinen Miss. Und Neil Robertson schafft es tatsächlich, dass Pang Jung-Shu alle 3 Snooker mit einem Ball erledigt bekommt. Indem er nämlich rot nicht trifft, schwarz trifft und dann noch einen Freeball liegen lässt. Das darf doch nicht wahr sein. Oder unter diesen, also als Neil Robertson, da darf dir das doch nicht passieren. Ich konnte es nicht glauben. Dass er aus dem Snooker nicht rauskommt beim ersten Versuch. Klar, der sah extrem schwierig aus. Völlig in Ordnung. Das war ein toller Ball von Pang Jung-Shu, dem hätte ich die Vollpunkte auch gewünscht. Aber dass er gleich alles wegwirft mit einem Ball, das ist total uncharakteristisch. Richtig deppert einfach von Neil Robertson. Und Pang Jung-Shu hatte das danach immer noch nicht leicht. Ne? Das war jetzt nicht der perfekte Tisch, um dann abzuräumen mit dem Freeball, aber er hat's gemacht, weil, wie gesagt, das war die Pang Jung-Shu Glitzer-Show. Da ist Sean Murphy jetzt noch neidisch drauf. Ja, der hat wirklich einen Kartentrick nach dem anderen rausgeholt, um diesen Tisch abzuräumen mit einer 51. Es war sau cool. Und dann hat er ja auch direkt weitergemacht. Ne? Dann kam nämlich die 115, dann kam das Century Break und dann kam die Aufholjagd. Und plötzlich sind wir bei 4:5. Und Neil Robertson, der sah da schon nervös aus, oder Christian? Die 75, die er dann ausgepackt hat, die war nicht leicht. Die war wirklich konzentriert, wie als wäre es das WM-Finale und er wusste, er muss das sein. Das fand ich da wieder bewundernswert. Hat wieder das Wettgemacht, was er da mit einem Stoß vergeigt hatte vorhin. Und eigentlich diese 63, die er da gespielt hat im siebten Frame, die war eigentlich sehr, sehr gut, weil der Tisch war noch nie leicht in diesem ganzen Frame gewesen. Die müssen ja irgendwie falsch aufgebaut haben. Das war noch nicht, sah noch nicht einmal einfach aus, dieses Bild. Und dann eben im 10. Frame die 75. Und dann hatte er es fast geschafft, ne? Aber Pang Jung-Shu kam nochmal an den Tisch und Neil Robertson bat um Vergebung. Ne? Das war nicht sehr lustig. Robertson war noch so, no. weil Pangi schon wieder an den Tisch kam und irgendwie 5 Snooker gebraucht hat. Aber das hat diesmal sehr schnell nicht geklappt und dann war es vorbei. Aber das war ein herrliches Szenen, das war eine tolle Atmosphäre bei dem Match. Es war wirklich mein Lieblingsmatch am gestrigen Tag. Es war so schön.
Und das zu Recht, sehr guter Auftritt. Und ich glaube, Pang Yong-Shu hat diese Woche wieder sehr viele Fans dazu gewonnen. War er jetzt auch der Qualifikant, der sich hier am weitesten durchkämpfen konnte. Natürlich neben Zhang Anda, über den wir auch noch sprechen können. Denn der hat verloren gestern gegen Sean Murphy mit 3-6 nach seinem noch tollen Auftritt gegen Weltmeister Zhao Shintong. War das gestern nicht ganz so stark. Vor allem das Breakbuilding war noch ein bisschen nach oben offen. Und das Ganze fing eigentlich schon im ersten Frame an, in dem Sean Murphy gezeigt hat, tja, also wenn du mich erst gegen John Higgins spielen lässt und dann gegen Zhang Anda, ist das vielleicht die falsche Reihenfolge, wenn man gegen John Higgins dann schon so abgehärtet wird.
Ja, der Sean Murphy, der hatte das alles schon mal gesehen. Der hatte auch einen 65er Break schon gesehen und hat gesehen, was jetzt John Higgins machen würde. Das konnte er sich im Match gegen ihn ja anschauen und hat dann einfach den ersten Frame direkt mal auf Schwarz gewonnen. So muss man das halt machen. Da hat er eine 88 nachgelegt und irgendwie war es dann gefühlt schon gelaufen für Zhang Anda. Ich weiß gar nicht, ob er so viel schlechter gespielt hat als im Match davor. Aber im Match davor gegen Zhao Shintong hat er halt vom Weltmeister ganz unweltmeisterlich 38 Chancen pro Frame bekommen, wenn die nötig gewesen wären und hat so komplett ohne Druck spielen können. Sean Murphy, der sich selbst auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, ehrlicherweise. Also, mich hat das nicht abgeholt, dieses Match, bin ich ehrlich. Ich fand das hat mich nicht inspiriert, das Match. Aber Sean Murphy regelmäßig mit hohen Breaks. Ja, und hat halt eben Chancen genutzt, die sich ihm geboten haben. Und Zhang Anda kam da nicht mehr so richtig rein. Und ja, dann war es vorbei und es waren 6-3. Wie gesagt, also für mich das am wenigsten Sehenswerte von den Viertelfinals.
Ja, den ersten Frame war sogar nicht nur auf Schwarz, sondern nachdem er noch Snooker brauchte.
Ach, stimmt,
also
das
war, ja, also es war schon ein sehr starker Auftakt in dieses Match. Und ja, Murphy war einfach der stabilere Spieler, muss man dann halt auch irgendwie anerkennen. Und stabilerer Spieler ist auch ein gutes Stichwort, denn das war auch Mark Selby in dem Bro-Duell gegen Barry Hawkins. Und auch hier setzte sich so ein bisschen das fort, was wir in vielen Matches gestern oder auch insgesamt diese Woche gesehen haben. Wenn einmal der hohe Vorsprung da ist, dann ist das schwer ranzukommen, selbst wenn man dann ein fantastisches Break auspackt.
Ja, die 138 von Barry Hawkins war natürlich super schön. Auch die 115 von Mark Selby im dritten Frame war super schön. Das war das Bromance-Duell zwischen den beiden. Mark Selby hat gut angefangen mit der 64. Insgesamt, ja, also der Nachmittag ehrlicherweise war sehenswerter als der Abend gestern bei der UK Championship. Das muss ich auch als Mark Selby-Fan sagen. Ich tue mir so ein bisschen schwer, mich jetzt an konkrete Szenen aus dem Match zu erinnern, wo ich sagen würde, ach, da müssen wir jetzt unbedingt drüber reden, Christian. Es war ein souveräner Sieg von Selby. Barry Hawkins, da sah es einfach das nicht, was sein Spiel normalerweise ausmacht, nämlich aus einer Chance raus einen Frame zu gewinnen. Und Mark Selby konnte dann abliefern und hat das ja auch schön beendet, dann noch mit der 83 am Schluss. Ich glaube, der kann schon zufrieden sein, aber es war gleichzeitig so ein bisschen vielleicht die eine Session, die du vergeigen kannst in der Turnierwoche, oder? So wie wir es bei der WM immer sagen, du kannst eine schwache Session haben. Für mich war das die schwache Session von Mark Selby in dieser Woche, weil er nicht so rankam an dieses Unwiderstehliche aus den Matches davor. Aber dennoch hat es gereicht, um den Barry Hawkins mit 6-2 zu filetieren, der ja gegen ihn in Triple Crown Events, also vor allem in den anderen Triple Crown Events, Masters und WM, durchaus auch eine gute Bilanz hat.
Das stimmt, die Bilanz ist gut und jetzt werden wir mal gucken, was dann in den Halbfinals passiert. Zwei hochklassige Matches, die uns da heute bevorstehen. Am Nachmittag um 14 Uhr Judd Trump gegen Neil Robertson und was haben die sich schon für fesselnde Duelle in der Vergangenheit geliefert. Und heute Abend gibt es dann Mark Selby gegen Sean Murphy. Für Sean Murphy vielleicht das dritte Matchplay Duell in Folge in dieser Woche. Mal gucken, ob er da genauso gut mit klarkommt. Der muss sich ein bisschen veräppelt vorkommen, wenn sich die Auslosung anschaut. Kathi, ich glaube, da kann man nicht viel meckern. Egal, ob wir jetzt die Serie beibehalten, dass es wieder einen unterschiedlichen Turniersieger gibt oder nicht. Es ist ein richtig gutes und vor allem auch der UK Championship würdiges Halbfinale.
Absolut, könnte nur ein bisschen länger sein. Ne? Das ist ja die Diskussion, die wir haben. Das ist gar keine Diskussion, ne? Das ist ein allgemeines Agreement, das ist Konsens, das eigentlich länger sein müsste. Aber trotzdem ist es ein tolles Line-Up. Ich bin wirklich gespannt auf das Aufeinandertreffen von Selby und Murphy, weil die haben ja, wie gesagt, gestern Abend parallel gespielt und ich war, wie man unschwer gemerkt hat, nicht so sehr bei Sean Murphy bei der Sache, sondern eher bei Mark Selby. Und so mein Eindruck von dem Murphy-Match vom Selby-Tisch rüber war eigentlich, dass ständig kam nur so ein Raunen und so ein, oh, ist wieder was schiefgegangen vom anderen Tisch. Das war so mein akustischer Eindruck von dem Match, bis ich da mal rübergeschalten habe. Und deswegen bin ich gespannt, was in diesem Line-Up passieren wird heute Abend. Dann heute Nachmittag Judd Trump gegen Neil Roberts. Na gut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wird ein großer, großer Spaß. Ja, so die UK Championship. Ich meine, so schön es war, auch mal wirklich diese Abwechslung bei den Turniersiegern zu haben. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass wir jetzt keinen Überraschungshalbfinalisten haben dieses Jahr. Ich kann da total gut mit leben, wer da jetzt im Halbfinale steht, bis auf Sean Murphy, weil ich habe mir wirklich auch die ganze Zeit bei dem Match gestern gedacht, es sollte John Higgins sein. Es hätte John Higgins sein sollen. Aber gut, es ist Sean Murphy und Mark Selby wird dem hoffentlich heute Abend ein Ende bereiten. Dann freuen wir uns auf ein tolles Finale. Nee, gucken wir mal. Sean Murphy, diese Saison, hat wirklich Respekt verdient dafür, wie er sich immer wieder durchwurschtelt, ne, in die entscheidenden Phasen von Turnieren und dabei auch wirklich richtig gute Snooker spielt, ohne dass mir das so groß auffällt. Ja, das muss ich mir schon auch vorwerfen. Deswegen, ich werde heute auch mit großer Liebe zum Detail das Sean Murphys Spiel verfolgen am Abend.
Und genau das werden wir sowieso, denke ich mal, alle tun. Also tolles Halbfinale, was uns da bevorsteht bei der UK Championship in York. Und wir werden natürlich auch über das Finalwochenende hier sprechen bei Total Clearance. Das war's von uns für heute. Kathi und Chris sagen tschüss. Viel Spaß mit der Entscheidung beim ersten Triple Crown Event der Saison.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.